Baby Don't Hurts Me. Und damit Servus und habe die Ehre, herzlich willkommen. Who Dat Germany Talk Overtime steht an nach Woche 16. Spiel gegen die Cleveland Browns oder bei den Cleveland Browns stand an. Ich bin der Bene und ich stelle keine Selbstgespräche ins Internet. Mindestens einer ist mit dabei, wie wir schon in der Overtime zum letzten Spiel gesagt haben. Phil, du hast es wieder zu mir geschafft. Ich grüße und begrüße dich recht herzlich an dieser Stelle.
Guten Tag, freut mich, dass ich wieder hier sein kann. Und das war ja mal ein freudigeres Erlebnis, als ich das geplant oder überlegt hatte in der Overtime zu diesem Spiel. Von daher gibt es Grund genug, hier zu sein.
Ja, wunderbar. Ich hätte lagst du deinen Tipp. So viel können wir ja schon verraten. Gott sei Dank ein bisschen daneben. Bevor wir in das Spiel reinstarten, Browns gegen Saints, fehlt noch eine Szene, die ich gesehen habe. Ich meine, bei den Saints war es auch sehr kalt, beziehungsweise in Cleveland mit minus 15 Grad. Hast du gesehen, dass sich die Seahawks-Spieler in Kansas City oberkörperfrei bei minus 10 Grad warm gemacht haben? Hast du das mitbekommen?
Ja, das stimmt doch. Ja, das habe ich gesehen auf den NFL-Pages, ging das herauf und runter. Ich glaube, das war halt so ein richtiger Männlichkeitstest allgemein. Das gab es ja auch an anderen Orten, dass Spieler gesagt haben, sie machen sich jetzt oberkörperfrei warm, egal wie kalt es ist. Ich meine, es ist ein bisschen ironisch, wenn man bedenkt, dass gerade ein riesiger Snowstorm über die USA hereinbricht und es auch schon Todesopfer gab aufgrund der Kältewelle. Aber ja, wenn sie denken, sie sind dann besonders krass, dann bitte, warum nicht? Ihrem Spielstil hat es aber nicht geholfen, so viel dazu vielleicht. Also,
ja, das Resultat hat es nicht geliefert. Also, Phil, du demnächst auch warm machen, oberkörperfrei, wenn du es 10 Grad, oder?
Da kriegen alle anderen Hunger, wenn ich mich oberkörperfrei warm mache.
Oh Gott. Nein, aber so viel muss ich sagen. Gut, ich habe tatsächlich, wo es so kalt war, ich könnte mich nicht daran erinnern, da mal gespielt zu haben. Training war sicher mal ein bisschen kälter, dann auch mal mit Schnee. Und ich muss sagen, völlig weiß ich, wie es dir da geht. Ist weder privat mein Wetter, wenn ich unterwegs bin, als auch beim Footballspielen. Ich hasse Schnee und ich hasse noch sehr viel mehr Kälte, aber am allerschlimmsten, meiner Meinung nach, Regen.
Ja, als Quarterback ist Regen wirklich schlimm, weil einfach der Ball nass ist. Und wenn der Ball nass ist, ist es echt unschön. Also damit werfen ist halt wirklich sauschwer. Kälte, ich finde auch Kälte ganz unfassbar eklig. Die zieht sich so in die Knochen rein. Das finde ich ganz schlimm. Das zieht so furchtbar, nee, gar nicht mein Wetter. Und wenn ich das machen würde vorm Spiel, wüsste ich auch, wer im Spiel schon erste Anzeichen einer Lungenentzündung hat. Und dementsprechend, nee, auch nicht so mein Typ, mein Style. Aber wer es kann, der kann's, ne? Und ich meine, das ist ein super, ganz super Moment, um seinen Körper zu präsentieren und nochmal die paar durchtrainierten Muskelzellen in die Kamera zu strecken. Also von daher, naja.
Ganz genau. Wem es gefällt, der soll es so machen. Meins ist es definitiv nicht. Eher meins war das Ergebnis. Können wir auch gleich vorwegnehmen. Die Saints legen uns so ein kleines Präsent unter den Weihnachtsbaum. Wir gewinnen bei den Cleveland Browns mit 17-10. Wie wir schon gesagt haben, wirklich High-Scoring-Game war es dann am Ende nicht. Ich muss generell sagen, Phil, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging und ob auch nur diese orangenen Trikots dran schuld waren von den Browns. Ich habe das Ganze sehr an das Spiel vor 2 Jahren erinnert gegen oder bei den Denver Broncos, wo sie ohne Quarterback angetreten sind. Mhm, wo ja. Die Broncos nicht Football spielen konnten und wir wollten damals nicht so wirklich. Ja. Vielleicht auch eben, weil beide einfach in Orange die Gegner gespielt haben, I don't know. Deswegen, ich würde jetzt heute sogar mal ein bisschen von dieser Play-by-Play-Sache weggehen und eher so spezifisch einfach mal ein bisschen grob über das ganze Spiel gehen, weil ich muss schon sagen, also schön anzuschauen war es ja auf beiden Seiten nicht. Ich weiß nicht, wie du oder was du gesehen hast auch.
Absolut.
Aber ich muss sagen, also das war... Das hat es sogar. Ja, ich musste nebenher immer, als ich habe neben meinem Platz am Esstisch das Handy stehen gehabt und einen Livestream am Laufen, dass ich up to date bin. Aber ich muss schon sagen, das, was ich so alles mitbekommen habe und auch wo ich jetzt im Real Life die ganze Geschichte, die 45-Minuten-Zusammenfassung angeschaut habe, puh. Also mit Football-Spektakel hat das wenig zu tun gehabt. Warum?
Also es war auf beiden Seiten scheiße. Ich hatte auch den Livestream an, hab dann aber nochmal das Spiel im Nachhinein geschaut. Ist cool, wenn an Weihnachten Football läuft. Ist wirklich cool. Hat Spaß gemacht. musste meine Familie dann aber erleiden, aber naja, von daher alles gut. Ich glaube irgendwie, also erstens, das Wetter ist schon ein Faktor, das glaube ich, können wir nicht unterschätzen, das hätte ich auch bei mir in meiner Prognose berücksichtigen wollen. Ich glaube, keins der beiden Teams hatte wirklich richtig Bock auf Football, das habe ich nirgendwo gesehen. Ich fand, dass Sean Watson, da können wir gleich mal zukommen, hatte wirklich so gar keinen Bock, also der hat für mich eher so gewirkt, als ob er komplett falsch wäre. Und also da haben KJ Hamler und wer auch immer bei den Broncos letztes Jahr gestartet haben, oder vor zwei Jahren war das, glaube ich, vor zwei Jahren müsste es gewesen sein, wer auch immer da bei den Broncos gespielt hat, die hatten aber deutlich mehr Bock auf Football. Ja.
Wir sind bei den Browns, nicht vertauschen mit den Broncos.
Ja, aber wer da gestartet hatte oder gestartet ist, hatte deutlich mehr Bock als jetzt Deshaun Watson bei den Browns.
Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst.
Ich wollte damit den Vergleich bringen, dass sogar nicht QBs, ich wollte damit hinausbringen, dass sogar nicht QBs teilweise mehr Lust auf diesen Football hatten als Deshaun Watson in diesem Spiel. Für mich hat er sehr fadenscheinig gewirkt. Allgemein aber unsere Offense auch wieder eher schlafend und unsere Run, die mit ein paar Aussätzen war ganz solide. Aber werden wir, glaube ich, im Detail nochmal alles besprechen.
Ganz genau. Also es war eben aufgrund der Wetterbedingungen schon klar, es wird ein bisschen lauflastiger werden auf beiden Seiten. Ich meine, du siehst es ja auch am Ende. Die Saints hatten eine 15 Passing-Versuche, 8-mal angekommen. Die Browns haben es ein bisschen öfters probiert mit 31, haben auch nur 15 angekommen. Ich finde, du hast es aber auch bei den Receivern gemerkt, der Ball, ja, es war, hat zwar nicht geregnet, aber durch diesen Bodenfrost, was da also am Boden lag, von der Kälte her, das hat, glaube ich, schon beeinflusst, muss ich sagen. So selber, wie ist es denn für dich als Spieler oder als Quarterback, um da ein bisschen auch deine eigene Meinung mit reinzubringen, wenn es zu kalt ist, ja, natürlich, der Ball ist nass, aber per se, für dich selber, wie ist es denn beim Stepback oder Ähnlichem? Gibt es da schon Unterschiede? Weil ich habe gestern schon die ein oder anderen Receiver gesagt, Routen zu laufen war jetzt nicht das Allergeilste, gerade für unsere Saints-Receiver nicht, die ja den Untergrund so gar nicht kennen. Ich meine, man muss ja davor sagen, die Saints haben zwar auch Outdoor trainiert bei 19 Grad in New Orleans. Und dann spielen sie bei minus 15 Grad in Cleveland mit Bodenfrost und allem drum und dran. Waren schon komplett andere Verhältnisse.
Absolut. Ich glaube, so per se beim Quarterback-Play macht das erstmal keinen Unterschied, aber es ist halt ganz klar, der Boden ist halt durch diese gefrorenen Temperaturen total hart. Und das macht einen großen Unterschied bei allem. Das macht nämlich den Tackle-Football nochmal unangenehmer, wenn du nicht ins weiche Gras gedrückt wirst, sondern wenn du halt in so eine, wie keine Ahnung, auf so einen Hallenboden aufsetzt. Und das alles macht natürlich, das wird alles behäbiger machen, man braucht mehr Halt, man muss langsamer alles machen, man muss aufpassen, dass man da nicht zu sehr abrutscht oder irgendwie sich verdreht, verknickt und so weiter. Und Kontakt macht halt keinen Spaß, weil da halt nichts ist, was einen irgendwie bodenmäßig, ich meine, klar, wenn du jetzt voll ins Gras getruckt wirst, ist auch nicht schön, aber so ein Gras ist wenigstens so ein Stück weit noch nachgebend. Aber wenn das halt so ein Permafrost-Eisboden gefühlt ist, wie in Transsibirien, dann macht das halt wirklich gar keinen Spaß und dann ist das auch eher schmerzhaft. Und dass der Boden ein Faktor war, haben wir beispielsweise bei der Szene von Amari Cooper gesehen, der diesen Touchdown-Drop da Ende zweites Quarter hatte, der da ausgerutscht ist. Das waren 10 von 10 Ball. Normalerweise fängt er den auch in 10 von 10 Fällen. Und da hatten wir Glück, dass der Boden da für uns hineinkam und geholfen hat.
Definitiv hatten aber die Browns dann auch in der zweiten im zweiten Viertel ein bisschen Glück. Wir kommen zuerst und das musste wirklich sagen, es war bei beiden Teams war natürlich darauf eingestellt, dass mehr gelaufen wird. Dementsprechend viele Punts gerade in der ersten Hälfte auch. Da einmal unglückliche Szene, die Chemie von Andy Dalton zu seinen Receivern, nachdem ja unsere kompletten ersten drei Receivern ausgefallen sind mit Thomas Landry und Chris Olave. Da war die Chemie nicht da und auf einer Route gleich hat er Traquan Smith komplett verpasst, Intentional Grounding gepfiffen bekommen aus einer 3-3-Situation, wurde 3-13 oder was, 3-18. Dann hat man von der Cleveland 48 gepuntet, war ein bisschen passiv, hat zwar wirklich gut stoppen können, war auch ein guter Punt von Gillikin an die 3-Yard-Line der Browns. Und bei unserem nächsten offensiven Drive kommt dann die Interception, war ein Tip-Ball, da eher Schuld beim Receiver als bei Andy Dalton zu suchen, oder?
Ja, also war aber auch, ich würde sagen, Schuld ist da immer so eine relative Frage. Ich glaube, es war einfach ein gutes defensives Play. Also es war ein Ball, die Interception von Dalton, der war einfach vom DB, ich weiß nicht, hat der DB am Receiver ihn nochmal berührt, ja, ne? Der hat ihn ja rausgeschlagen so ein Stück weit. Und dann ist er, da war das an der Linie.
Ich glaube, Shahid war es auf der Route, der ihn nicht hat gescheit greifen können.
Ja, ich dachte, okay, bei mir sah das so aus, dass der Verteidiger nochmal sein Dings dran hatte. Aber gut, wie du machst, es war schon gut gemacht von der Defense. Shahid war gut gecovert, bis auf wenige Szenen im ganzen Spiel, auch sehr passiv. Klar war Ice Game, aber trotzdem. Ja, und der Verteidiger hinten dran hat den Ball dann auch sehr akrobatisch gefangen und auch einen super Return hingelegt. Ich glaube, 30, 40 Yards insgesamt, also auch gleich einen kleinen Game-Changer mit hingebracht. Es war natürlich sau ärgerlich, aber allgemein besonders auffällig fand ich in diesem Spiel die unterschiedliche Aggressivität beim dritten und vierten Down-Play-Calling. Also während die Browns da, ich glaube, 3 oder 4 Mal im Spiel sogar dafür gegangen sind, sind wir kein einziges Mal gegangen und haben da halt immer auch den Punt genommen. Was uns im Nachhinein wovon wir im Nachhinein profitiert haben, so rum. Mein Mittagsschlaf ist nicht ganz so lang her. Ist ein bisschen Hangover hier. Wovon wir profitiert haben im Nachhinein, da bei so einem Spiel einfach jeder Punkt zählt und ich glaube auch die Browns hätten es ist da einfacher gemacht, hätten sie da die Punkte genommen, statt dieses aggressive viertes Down-Play-Calling gerade am Ende des Spiels. Wir haben aber auch viele Chancen liegen lassen, weil wir eben stockkonservativ sind und das sieht man jetzt schon die ganze Saison und ich glaube in diesem Spiel war das wieder einmal sehr klar und das hat einige Situationen unvorteilhaft für uns gemacht. Da hätte man auch gerne für gehen können mit einem beispielsweise Taysom Hill Run.
Genau, und da generell an die Frage, bevor wir auf die Interception nochmal oder anschließend auf die Interception zurückkommen. Taysom Hill, es hat wieder sehr lang gedauert, bis er eingesetzt wurde. Glaube ich, hat jetzt eine Quote von 15-1 Wins, wenn er mehr als 7 Targets bekommen hat als Rusher. Du hast auch keine Erklärung, warum man in einem Spiel, wo viel gelaufen werden wird, Taysom Hill so spät erst einsetzt, oder? Und warum man Kamara schon wieder über 20 Targets gegeben hat, zum Teil über die Mitte gelaufen, weil ich einfach nicht verstehe, warum man dann den Alvin Kamara so verschleißt.
Kurzfassung? Nein, keine Ahnung. Also ich verstehe, Alvin Kamara verstehe ich ein Stück weit noch, wenn man in dieser Philosophie denkt, ja, ein Running Back muss alles können und wir spielen unser Running-System und entweder der rennt oder der rennt halt nicht. Ist ein bisschen rücksichtslos, aber verstehe ich noch teilweise, warum man aber Taysom Hill erst so spät immer ins Spiel bringt. Also frühestens im zweiten Quarter mal den anfängt mit einwickeln in den Gameplan, verstehe ich nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum man Taysom Hill dieses Mal wieder gar keinen Pass hat werfen lassen. Also man hat ihn wieder nur sehr eindimensional eingesetzt. Ich verstehe absolut, dass das die Stärke von Taysom Hill ist und dass die Pässe Bonus sind, on top Cherry. Und dass das auch mehr so Trickplay-Charakter hat, in dem Taysom Hill wirklich nur einmal alle 30 Mal, wo er auf dem Feld ist, passt. Aber das nimmt ihm halt in 29 anderen Versuchen die Option wegzupassen und das macht es halt sehr eindimensional. Und es waren wieder 2, 3 Szenen dabei, wo einfach, also klar, unsere O-Line schafft es sehr oft, und das haben wir auch gesagt, den Ball gut laufen, die Browns D-Line war jetzt nicht so das krasse Gegenstück. Wir haben es geschafft, Löcher aufzureißen, Loch und Löcher. Also wirklich gute Löcher. Aber warum man da nicht mal mit dem Androhung eines Passspielzugs da probiert, auch zumindest die Löcher ja so weit aufzureißen, dass es nicht ganz klar ist, ob er jetzt da durch will oder ob das alles nur Fake für einen Pass ist, also so Play-Action-mäßig. Warum man das nicht schafft, das verstehe ich nicht, weil das würde ihn nochmal gefährlicher machen, weil es damit seinen Spielstil differenzieren würde. Und das verstehe ich halt auch nicht. Also das ist für mich das größte Problem, die Eindimensionalität, in der wir unsere Waffen einsetzen, wo wir wieder bei Kamara wären, den man ja auch eher sehr eindimensional einsetzt.
Wobei man dieses Spiel sagen muss, Kamara wurde wenigstens ein bisschen besser eingesetzt, finde ich. Hatte, auch wenn die Zahlen das nicht zwingend hergeben, finde ich schon einen recht produktiven Tag auch gehabt. Wir haben gesagt, wir wollen noch mal kurz auf die Interception schauen, oder mir ist ein Thema wichtig. Die hatten nach der Interception einen Return von 40 Yards. Fast bis an unsere 30 hin. Also da muss ich schon sagen, Leute, wird doch wohl irgendeiner schaffen, den zu tackeln. Hat sehr, sehr wehgetan, hat natürlich den Browns in Touchdown-Drive wirklich geebnet, weil noch kurz weg in die Zone. Auch hier hatte man wieder 10 bei 3 und 13 sind sie gelaufen und erlaufen ein neues First Down. Auch der Touchdown-Lauf von Deshaun Watson war jetzt nicht gerade ein Quarterback-Sneak. Also da muss ich halt einfach sagen, Leute, Für mich hat man da gesehen, du hast aus der Vorwoche, du hast keine Ahnung, was du verbessern oder wie du es verbessern kannst, meiner Meinung nach. Das waren genau dieselben Punkte, es waren fast eigentlich auch dieselben Spielzüge, die Falcons gegen uns hatte, die wieder funktioniert haben und auch noch in einem Spiel, wo du weißt, dass mehr gelaufen wird. Mir fehlen da die Worte. Ich bin so unfassbar wütend und so unfassbar enttäuscht, weil ich wirklich denke, ihr werdet dafür bezahlt, da Lösungen zu finden. Und es hat in einer Woche ist nichts passiert. Nichts.
Also ich bin froh, dass wir ein Eisspiel hatten gegen die Browns. Ich behaupte, ich bin ein bisschen schwarzmalerisch, aber ich behaupte, dass dieser Eisfaktor uns wirklich geholfen hat in dem Spiel. Also allein der Drop-Touchdown von Amari Cooper war ein Geschenk Gottes, weil das statt 7 nur 3 Punkte waren. Und also 14-0 hinten liegen ist noch was anderes als 10-0 hinten liegen. Gerade bei unserem Team, was ja wirklich durchschnittlich ungefähr 5 Punkte pro Spiel macht, so Pi mal Daumen. Von daher schon eine super Sache. Ja, die Browns haben, also ich finde, unser Run, die hat sich allgemein verbessert. Ich will das schon attestieren, da war ein Step-Up da. Aber es waren halt trotzdem wieder so 2-3 Szenen dabei. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, im zweiten Quarter, 10 Minuten und 32 Sekunden auf der Uhr. Und Nick Chubb rennt für 11 Yards beim dritten Down. Also das verstehe ich nicht. Ich verstehe, dass man da mal, dass es vielleicht ein oder zweimal klappt, weil man die Defense auf dem falschen Spielzug erwischt. Aber du kannst ja nicht so weit Prevent-Defense spielen in einem Spiel, wo klar ist, dass fast nur gelaufen wird, dass du da wirklich gar nichts machst. Und wir haben das Passing-Game auch echt stiefmütterlich behandelt als Verteidigung. Wir hatten Glück, dass der Sean Watson wirklich überhaupt nicht auf derselben Page mit seinen Receivern ist und dass die alle wirklich so gewirkt haben, als ob sie überhaupt keine Lust hätten, Football zu spielen. Wenn wir so gegen die Eagles auftreten, zerlegen die uns. Also wirklich, denn also ich war schon enttäuscht davon, dass Sean Watson kein Breakout-Game hatte, weil die Chancen waren da. Er hat aber wirklich einfach keine Lust gehabt. Aber Jalen Hurts auf seinem MVP-Race-Trip hat da, glaube ich, ganz andere Intentionen mit uns, wenn wir da so auftreten, wie wir es gegen die Browns getan haben. Also alles in allem, wir waren besser als gegen die Falcons. Wir waren aber noch weit entfernt von gut und wir waren sehr exploitable. Also sehr, ja, mit den richtigen Mitteln und Stellschrauben kann man uns da wirklich böse kommen.
Ja, das meine ich eben auch, das kriegen die Eagles wird ein hartes Stück Arbeit. Aber da kommen wir später dazu. Ich hoffe auf jeden Fall, wenn nächstes Mal, weil du hast es dann, wir haben, ich glaube, 3 Minuten 27 vor Ende den Ball dann nochmal bekommen vor Ende erster Halbzeit. Und da gab es eine Szene, glaube ich, war es in dem Drive mit Keith Kirkwood, wo er einen Ball fallen lässt. Keith Kirkwood danach selber noch mit in der zweiten Halbzeit mit einer Szene, wo er sich auf der Route zu spät umdreht und den Ball voll gegen seinen Helm bekommt. Hat so ausgesehen, als hätten sie mich angerufen, hat gesagt, du musst Receiver spielen, jetzt mach mal. Also sorry, Phil, tut mir wirklich leid. Und ja, Chemie von Quarterback zu seinen Receivern ist definitiv wichtig. Keith Kirkwood, also so ein Auftritt in der NFL, 2 Targets und dann 2-mal so jämmerlich versagt. Katastrophal. Aber ich habe es ja schon gesagt, Dalton, die Chemie zu seinen Second-String-Receivern war fast überhaupt nicht da. Routen hat er falsch gelesen und hat von den Receivern her nicht gepasst. Hat nur 5 verschiedene Leute angeworfen. Und jetzt musst du auch sagen, Callaway oder Traquan Smith wurden nicht mal getargetet.
Ja.
Kannst du dir das erklären, warum? Also klar, er hat seine Running Backs gesucht, das ist auch klar. Kirkwood wurde getargetet und Rashid Shaheed und Juwan Johnson. Mehr war es nicht.
Vielleicht fange ich mit dem Positiven an.
Rashid Shaheed. Du bist ja noch berechenbarer.
Ja. Rashid Shaheed, toller Mann. Also wirklich, ich bin froh, dass wir den haben. Ich glaube, das kann richtig cool werden. Der Mann hat Speed. Da fehlt doch natürlich dieses typische NFL-Route-Running. Aber der kommt über seinen Speed und das ist okay. Man muss in der NFL einfach irgendwas finden, worin man richtig gut ist. Und wenn das Speed ist, dann ist das okay. Tyreek Hill ist auch kein idealer Route-Runner, natürlich ein sehr guter Route-Runner, nichtsdestotrotz, aber der gewinnt auch hauptsächlich über seinen Speed. Von daher alles cool, bin ich fein damit. Shaheed macht Spaß, ist cool und so weiter. Juwan Johnson auch wieder ordentlich. Also der Mann ist auch eine Bank, da haben wir es gesetzt, das klappt. Da hat er auch, ich glaube, er war sogar bei der Interception. Nee, ich weiß nicht, ob er die Interception. Egal. Ist auch vollkommen egal. Ob er der angeworfene Receiver war. Der auch gut. Aber zumindest mit der zweiten Reihe an Receivern ist keine Chemie da, das hast du schon gesagt. Und dafür fehlt mir auch der Insight, warum das ist. Ich glaube einfach, es liegt an diesen Nummern wie mit Kirkwood. 2-mal frei, der erste Ball, das war so ein Over-the-Helmet-Catch, à la Odell Beckham Jr. nur mit zwei Händen. Okay, dass man den vielleicht nicht runterbringt, ist okay, wobei da auch wieder, er hatte ihn ja schon eine halbe Sekunde lang in der Hand. Er hätte ihn eigentlich nur noch in den Bauch führen müssen. Das war ärgerlich. Aber der zweite geht auf den Receiver. Du kannst halt nicht erwarten, dass wenn du den Ball siehst, denkst, boah, der kommt, dass du dann einfach ihn nur noch in dich reinfallen lässt. Du musst halt in der NFL als Receiver auch ein bisschen mehr leisten, als nur dein Teil machen. Klar, ein idealer Ball kommt dir genau da reingeflogen, alles passt, du läufst durch zum Touchdown. Aber es wird so selten einen idealen Ball geben und wir sehen so viele Receiver, die es einfach schaffen, in der Lage dazu sind, In-Route-Adjustments anzubringen und in der Route sich noch so ein Stück weit ja zu adjustieren und den Ball dann doch noch zu bekommen. Und gerade dieser Ball, ich weiß nicht, das war sogar ein drittes Down, glaube ich, wäre ein First Down gewesen. Das war auch massig Yards gewesen, auch wenn er den Ball dann nur noch gefangen hätte. Und so eine Szene auf den Helm den Ball geworfen bekommen, sieht halt auch lächerlich aus. Und das ist halt einfach ärgerlich. Und ich glaube, dass es diese Kombination ist aus wenig Vertrauen, wenig Separation, die dazu führt, dass Dalton da einfach wenig Vertrauen in seinen anderen Receiver hat. Was natürlich schade ist, aber naja, es ist halt, wie es ist. Und es ist auch super schade, dass wir halt wirklich das zweite Jahr jetzt schon in Folge mit unseren Second-String-Receivern spielen. Also Olave, glaube ich, mit Olave hätte das Spiel deutlich besser ausgesehen. Und auch ein Michael Thomas, wenn er irgendwann halt mal wieder lebendig ist und spielt, auch der hätte mehr gerissen dem Spiel. Aber es ist halt wirklich sehr bezeichnend und sehr ärgerlich auch für unsere Saison, dass das alles so läuft, wie es läuft mit unseren Second-String-Receivern und unserem Quarterback, dass da halt wirklich keine Chemie ist, keine Separation. Ja, naja. Das will man machen. Aber
einfach gerade bei Traquan Smith wirklich gedacht, dass da mehr kommt, weil Jarvis Landry hat auch jeder oder war jetzt enttäuscht, nachdem er auf IR gegangen ist. Aber wenn du dir das anschaust, Landry hatte 25 Receptions für 272 Yards und einen Touchdown und Traquan Smith hatte 18 Receptions für 272 Yards und einen Touchdown. Also Traquan Smith sogar eigentlich die besseren Zahlen aufgelegt, aber der war immer dann, wenn man eben sagt, er müsste so diese Rolle des Nummer 1 Receivers da mal übernehmen, taucht dieser Mann vollkommen ab. Und deswegen hier Grüße gehen an dieser Stelle auch raus an Schulz. Was willst du dann mit so einem? Einen vierten Receiver finden, die Saints haben es jetzt schon oft genug bewiesen, problemlos als undrafted free agent. Das heißt, mit Callaway ganz gut funktioniert, wo er nicht erster Receiver spielen musste. Rashid Shaheed kommt schon aus der Rolle, auch ein Deontay Harty kam schon aus der Rolle raus. Deswegen muss ich auch sagen, Traquan Smith, der Zug ist mittlerweile abgefahren in meinen Augen mit, ich übernehme jetzt hier mal Verantwortung oder ich habe ein Breakout-Game oder sowas. Ich sehe es nicht.
Ich sehe unsere Offense folgendermaßen nächstes Jahr. Ich glaube, dass wir einen exklusiver Madison brauchen oder ich glaube, dass wir dafür bei Callaway konvertieren können. Ich sehe als Tight End Juwan Johnson, ich glaube, dass der einfach viel mitbringt und ich sehe für uns als Slot und Y-Receiver einfach Olave und Shaheed. Shaheed als Speedster und Olave als Slot-Receiver. Für mich ist Olave kein klassischer Outside-X-Receiver. Dafür fehlen ihm einfach die gewissen Traits, obwohl er bewiesen hat, dass er wirklich sehr kompetent ist. Auch Jump-Balls catchen kann, seinen Körper einsetzen kann. Aber für mich ist es eher so ein Typ, den will ich lieber im Slot sehen, in kreativen Play-Designs, dass er auch Yards after Catch machen kann. Für mich ist das kein Possession-Receiver. Und ich glaube, dass wenn man mit dieser Offense spielt, auch den Druck von Callaway nehmen kann. Callaway hatte sehr schwierige Bedingungen letztes Jahr, als er unser X-Receiver war, weil er halt wirklich der Einzige war. Also er war, der war weit und breit gar nichts an Bandbreite, was an Spielstation getaugt hätte. Ich glaube, wenn man da Olave hat und Juwan Johnson und Rashid, dass man auch von Callaway den Druck nehmen kann und ihn als X-Receiver einsetzen kann. Er muss ja nicht der Nummer 1-Receiver sein, er muss nur der X-Receiver sein. Und alles andere kannst du aus diesem Receiver-Core wirklich getrost cutten und gucken, ob du das irgendwie billig ersetzt bekommst, weil es taugt halt nichts. Also es macht halt keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie groß sein Vertrag ist, aber er ist sein Geld nicht wert. Punkt. Also da kriegst du halt auch wirklich Shaheed, der ist 10-mal so billig wahrscheinlich wie er, aber bringt deutlich mehr Leistung und ist viel intelligenter einsetzbar. Also mir ist es lieber, ich habe irgend so einen Unicorn-Spieler und kann den irgendwie besonders einsetzen, als ich habe so einen, keine Ahnung, Michael Thomas in 3-mal schlechter. Dann habe ich lieber irgendeinen, den ich konvertieren kann, den ich einsetzen kann, als dass ich da irgendwie so einen Abklatsch habe, der aber keine Separation kreiert, nicht fängt und nur dann, wenn er wirklich Nummer 3 oder Nummer 4 ist und die ganzen Dump-Off-Bälle kassiert, der dann Punkte macht.
Jo. Ja, kann ich definitiv nachvollziehen, die Meinung. Bei Michael Thomas bin ich ja immer noch gespannt, ja, nimmt er einen Paycut oder nicht. Gut, wird sich alles in der Offseason zeigen. Noch irgendwie, weil ich denke, er wird nicht mehr oft thematisiert werden in dem Podcast, Jarvis Juicy Landry, Also ich muss sagen, nach dem ersten Game gegen die Falcons leider nie in die Rolle gekommen, wo man ihn erwartet hätte oder wo man ihn gebraucht hätte. Leider, ja, ein Flop, muss ich leider sagen. Und sehe ich so nächstes Jahr nicht wieder bei uns.
In London hat er noch ein ziemlich gutes Spiel gehabt, in meinen Augen. Da war so mit Olave, ja, die einzigen beiden, die offensiv dafür viel produziert, für viele Yards gestanden haben. Aber ich stimme dir vollkommen zu. Ich weiß nicht, er ist sein Geld halt nicht wert. Also, da soll er sich lieber irgendwo anders nochmal Geld verdienen. Wir haben halt nächstes Jahr zu wenig Capspace. Und man kauft ja auch so ein Stück weit bei ihm den Namen. Also, er ist fähig, er ist kein klassischer Receiver, wie man sich das so vorstellt, aber er ist halt einer für die kreativeren Spielzüge. Ein Underneath-Receiver, einer, dem man den Ball geben muss, auch hinter der LOS, der was machen kann. So ein kleiner Ballkünstler im Prinzip. Nee, wir müssen nächstes Jahr gucken, wo wir einsparen können. Ich behaupte, wir haben schon einige Waffen auf dem Roster, die was taugen. Ich bin mal gespannt, was wir nächstes Jahr draften. Ich glaube, dass wir aber eher was in die Defense stecken werden. Von daher, warum nicht? Also brauchen wir nächstes Jahr nicht unbedingt. Ist eh verletzungsanfällig, ist jetzt auch schon 32, 33, wird vielleicht nächstes Jahr, ich weiß nicht, 33 oder 34. Keine langfristige Lösung und wir sind nicht im Win-Now-Modus, also overpayen wir da am besten mal gar nichts.
Ja, der Meinung gehe ich mit. Bevor wir da weiter in diese Kerbe reinstechen, weil ich es gerade interessant finde, habe ich gesagt, wo kannst du mal hingehen im Draft und so weiter und so fort, noch schnell die erste Halbzeit beenden lassen. Wir verkürzen dann noch auf 3-10, noch ein Field Goal, haben es leider in der Red Zone nicht in die Endzone geschafft. Will Lutz da sicher an dieser Stelle, Gott sei Dank. Es ist ja nicht nur Jussie Landry, der nächstes Jahr keinen Vertrag hat, es geht ja unter anderem auch um die diesjährige Free Agency anzusprechen. Tyrann Mathieu muss ich mal loben, habe ich ja dieses Jahr auch schon das eine oder andere geroastet, weil er nicht die Leistung bringt, die man sich erwartet hatte. Mit das stärkste Spiel bei den Browns war in der Box eigentlich sehr überall zu finden, hat seine Tackles gesetzt, war auch Tackle Leader am Ende des Spiels, hat herausgestochen, wäre schön, wenn er das Niveau halten kann an der Stelle. Der andere, der sich nächstes Jahr auch ein neues Team suchen darf, wenn es nach mir ginge, hoffentlich auch wird, oder wir den zumindest nicht overpayen. Marcus Davenport, ich weiß nicht, ob der aufgefallen ist, aber der hat tatsächlich gespielt. Der hat zwar nicht einmal irgendwas auf die Statline überhaupt gebracht und war komplett blass, aber der hat gespielt.
Also wenn wir also, da gerade... wenn wir da gerade
sind... In seinem letzten Vertragsjahr, das ist eine absolute Frechheit, was der dieses Jahr bringt. Sorry.
Wenn wir da gerade schon sind, dann können wir allgemein, ich glaube, zu unseren Dealern was sagen. Wir hatten zwar am Ende wieder 2 Sacks für minus 10 Yards, aber auch das ist halt wieder wie gegen die Falcons ein bodenloser Witz. Also das ist halt, der Sean Watson rennt halt wirklich 5 Minuten lang hinten rum und irgendwann erwischt ihn dann einer. Und einer der 6 waren beim 4. und was weiß ich was, das war also Game on the Line, da ging es halt, die Browns standen da, stand schon 10-17, die Browns standen in unserer 15-Yard-Linie und haben halt das Spiel irgendwie am Leben gehalten. Unsere Secondary übrigens guten Job gemacht, auch lange gehalten, immer wieder, aber die Line ist einfach Frechheit, also es ist wirklich eine bodenlose Frechheit. Wie kann man denn einen Quarterback so lange unprotected lassen? Und ich weiß, dass die Browns O-Line eher zu den stärkeren O-Lines gehört, aber trotzdem, das geht nicht. Also das, wenn wir gegen die Eagles spielen, wir werden unser böses Erwachen haben, wenn wir Jalen Hurts 5 Minuten hinten in der Pocket geben, weil die haben auch nochmal mehr Waffen, also nicht gut.
Nee, und vor allem, du musst dazu sagen, der Sack von Carl Granderson war ja eigentlich bloß ein 3-Man-Rush, hat sich fallen lassen und hat dann erst gesehen, als er merkt, Watson bringt den Ball nicht los in der letzten Spielsituation, jetzt gehe ich auf den Quarterback drauf, bevor er losläuft. Perfekt gelesen, Granderson auch ein starkes Spiel gehabt, muss ich an der Stelle loben. Phil, ich habe es dazu geschrieben in unser Skript, der Pass-Rush war definitiv eher wieder ein Rückschritt. Also Leute, ich, ohne dass jetzt dieses Thema zu sehr hochkommen will, ich glaube schon, dass wir nächstes Jahr mit unseren früheren Picks, also Runde 2 oder Runde 3, einen Defensive Tackle oder wieder einen Defensive End draften, weil ich mir vorstellen könnte, dass man Cam Jordan die letzten Jahre nach innen zieht. Dass er sagt, spiel du was, hat er die Statur, dass er Defensive Tackle spielen kann, den Pass Rush von der Defensive Tackle Position bringen kann und den Druck, dass man wieder einen Defensive End draftet. Glaube ich, wird kommen.
Es ist gut möglich. Ich glaube, was wir als Franchise für einen Fehler gemacht haben, ist, dass meines Erachtens, im Nachhinein ist das natürlich immer gut zu sagen, aber wir haben zu früh Defensive Tackle gedraftet. Ich verstehe nicht, warum wir in den letzten Jahren so brutal viel an Defensive Tackle und Defensive Ends gedraftet haben. Hätten wir das in andere Positionsgruppen investiert, weil es war in den letzten Jahren nicht notwendig. Aber wir haben durch diese schlechten Drafts in unsere D-Line und durch dieses Festhalten daran und super viele Spieler und Draftkapital darauf geracet und an diesem festgehalten und sie bringen halt ihre Leistung nicht. Und da können wir durchgehen. Das ist von Turner, der jetzt das letzte prominente Beispiel ist, über Davenport und so weiter. Die liefern halt alle nicht. Und wir müssen jetzt wieder da investieren, weil ich sehe das so ähnlich wie du. Wir haben viele Baustellen in diesem Roster. Quarterback ist eine davon, die wir adressieren müssen. Also um ganz oben mitzuspielen, bräuchten wir noch einen weiteren Receiver. Wir müssen uns um die Runningbacks was kümmern. Wenn das so weitergeht, brauchen wir auch ein paar neue O-Liner. Defense kennst du dich noch besser aus, aber ich glaube, da könnte in der Secondary der eine oder andere Pick nicht schaden. Gerade so Safety, Strong Safety und so weiter. Cornerbacks sind wir, glaube ich, ganz solide aufgestellt. Aber auch da, wenn wir Lattimore vermutlich verlieren, behaupte ich mal, aber sei es drum. Linebacker ist vermutlich mit so die einzige Position Group, wo wir genügend auch Tiefe haben, um da mithalten zu können. Aber wir müssen wieder in die D-Line, weil es unsere größte Schwachstelle ist. Wir sehen es im Run-Game, wir sehen es vor allem Dingen, aber auch im Pass-Rush. Das war wieder gegen die Falcons. Ich habe schon gesagt, die Sex-Statistik war eine Frechheit, weil sie einfach positiv für uns war und schön bereinigt. Ich meine, es ist schön für die Spieler, die am Ende da 10-6 stehen haben, aber es waren halt effektiv nicht 10, sondern, keine Ahnung, vielleicht 5. Und jetzt wieder 2 ist halt einmal Glück gehabt und einmal noch mehr Glück gehabt. Und das kann halt nicht unsere Formula sein zum Gewinnen.
Ja, da definitiv. Phil, ich habe eine Frage an dich, weil wir haben eigentlich kurz vor der Halbzeit dann noch was übersprungen gehabt, das will ich jetzt noch nachholen. Phil, wer ist der zweiterfolgreichste Scorer nach Punkten in der New Orleans Saints-Historie?
Boah, keine Ahnung. Der zweiterfolgreichste, erfolgreichste, ne? Also, an Punkten. Das heißt, auf 10, ja. Also angenommen, Drew Brees hat einen Touchdown geworfen, gehen 6 Punkte auch auf sein Konto oder nur.
Genau.
Der zweiterfolgreichste. Okay, der erfolgreichste ist Drew Brees.
Genau.
Ja, dann der zweiterfolgreichste ist, ich behaupte einfach mal Alvin Kamara, der jetzt auch Marquise Colston überholt hat an All-Time-Touchdowns.
Nee, tatsächlich ist es Will Lutz mit 770 erzielten Punkten für uns. Das ist
brutal.
Krank. Als Kicker merkt man, dass er ein bisschen dabei ist. Aber ja, du hast es erwähnt, wir können ja schon vorsteppen. Die Saints haben einen richtig schön langen Drive, ich glaube 67 Yard waren es gehabt, der über ein Option-Play, entweder Hill gibt ab oder läuft selber, tankt sich durch zum Touchdown, gleich aus 10-10. Dann kommt Sorensen mit einer Interception, weil du denkst, es ist krass, dass alle Interceptions, die Saints, die sie erzielt haben, von ehemaligen Chiefs-Spielern erzielt wurden. Und der ebnet diesen Camara-Touchdown davor. Will ich auch noch einen Ding nicht euch zurückhalten. Taysom Hill ist mittlerweile, er hat einen neuen Rekord aufgestellt für die meisten Rushing-Touchdowns eines Nicht-Running-Backs. Soll man an der Stelle auch mal erwähnt haben. Und ja, sagst Camara dann zum Touchdown gelaufen, mit Marcus Colston ausgeglichen, hat es ebenfalls in der Saints-Historie 72 Touchdowns erzielt. Phil, ich weiß nicht, wie oft du dir dieses Runplay angesehen hast von Camara. Ich habe das letzte Woche schon gesehen, da habe ich mich noch zurückgehalten. Geht über Blocking-Schemes. Letzte Woche gab es ein interessantes Scheme, wo Adam Troutman als Tight End den Defensive Tackle blocken sollte. Hat natürlich nicht funktioniert und zu einem Sack geführt. Da habe ich mich schon gefragt, was im Kopf von Doug Marrone abgeht oder auch von Dennis Allen, dass so ein Blocking-Scheme gecallt wird, wo ich sage, als Tight End einen Defensive Tackle zu blocken, das funktioniert einfach nicht. Jetzt auch so, für mich war das eher so, wenn du Flipper gespielt hast, einen Flipper-Automaten, so Camara dann mal nach rechts, mal nach links und irgendwo ging dann doch mal die Lücke auf. Ja, klar, du hast ohne Cesar Ruiz gespielt, Andrew Speed lag auch schon wieder auf dem Boden verletzt am Anfang des Spiels. Natürlich hast du nicht mehr deine ersten, zweiten, dritten Guards irgendwo am Start. Aber da muss ich sagen, dieser Touchdown hat nichts mit einem schönen Run-Blocking-Scheme zu tun gehabt, sondern das war reines Glück, dass A, Camara nicht zu Boden gebracht wurde und B, halt, dass irgendwo dann noch die Lücke aufging. Aber es war katastrophal vom Play-Calling.
unser Run-Game setzt allgemein, glaube ich, mittlerweile sehr viel darauf, dass einfach glückliche Sachen passieren. Das ist bei mir auch bei, also ich finde bei Taysom Hill Runs, wir haben pro Spiel, wenn wir 10 Taysom Hill Runs haben, haben wir 2, wo die Löcher wirklich weit offen sind, dann holt der Mann auch 10 Yards. Aber wenn nicht, ist das alles nur reine Kraft. Also es ist einfach, es ist, ich nenne es liebevoll Bauernfootball. Es ist einfach, okay, ich bin stärker, ich hole mir halt jetzt einfach 2 Yards auf Gewalt. Das ist ein Spielstil, den kann man so spielen, keine Frage. Es gibt Teams, die haben das professionell gemacht. Die Bears spielen seit, ich glaube, seit sie Football spielen, diesen Bauernspielstil von wegen, okay, wir sind einfach schwerer, wir holen uns jetzt so 2 Yards. Aber das ist halt nicht mehr Saints Football. Also unsere Identität lag halt im Kurz- und Intermediate-Passing-Game. Und ich glaube, wir haben einfach noch keine neue Identität gefunden. Und ich bezweifle, dass unsere Power-Running-Game, dass das unsere Identität ist, weil dafür haben wir die O-Line nicht, das sagst du. Unsere Konzepte passen nicht so ganz da drauf. Dafür haben wir auch nicht die Spieler. Alvin Kamara ist kein Spieler. Und Taysom Hill klappt auch nur noch. Also der hält, so wenn der so weiterspielt, maximal 2 Jahre durch. Der hat wieder 15 Helmet-Hits bekommen oder so. Also klar, das sind keine absichtlichen Helmet-to-Helmet-Kontakte, aber der kriegt immer was auf den Schädel. Also wirklich immer. Der wird mich nicht wundern, wenn der 10 Jahre mit CTE irgendwo liegt, weil der wirklich brutal, es macht Spaß, es anzusehen, keine Frage, aber es ist halt nicht sustainable. Man kann es so, glaube ich, nicht die nächsten Jahre spielen. Und es ist wirklich immer viel Glück dabei, wenn wir rennen, dass da Lücken aufgehen, dass Hill sich doch noch irgendwie für 2-3 Yards durchboxt. Ich erinnere mich in diesem Spiel, klar, wir sind sehr viel gelaufen, aber wir hatten immer wieder Szenen, wo es ein Gemenge gab und wir dann einfach mehr gedrückt haben als die Browns. Ja, intelligent ist es nicht.
Definitiv, mein Run-Game wirkte wieder so ein Stückchen verbessert in meinen Augen. Aber natürlich waren auch wieder Sachen dabei. Kamara Inside Zone Run für 0 Yards, wo ich mir wirklich denke, wann wird Pete Carmichael das endlich kapieren, dass man mit Kamara sowas nicht laufen sollte? Ja, was war noch, um das positiv abzuschließen, dann lang das Spiel? Also Fourth Down und Third Down Defense waren eben wie die Passing, die eigentlich voll da. Run-D war sowieso verbessert. Fourth Down haben wir schon gesagt, wenn wir da selber mal offensiv ein bisschen mehr Eier zeigen würden, wäre vielleicht nicht so schlecht. Und Penalties, du hattest nur 2 Penalties für 15 Yards, das glaube ich war auch in Ordnung. Soweit. Overtime können wir damit eigentlich abschließen zum Brown-Spiel. Oder hättest du zum Brown-Spiel noch irgendein Schlusswort zu sagen, bevor wir in die Analyse zum Eagles-Game gehen?
Nö, eigentlich nicht mehr. Ich glaube, alles, was ich hätte auch ansprechen wollen, haben wir angesprochen. Ich bin halt mal gespannt, wie die Offseason aussieht, aber das ist jetzt auch noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ich meine, noch haben wir Playoff-Chancen, ne? Also kommen wir zum Eagles-Spiel.
Genau, du sprichst es an. Playoff-Chancen sind jetzt bei, ich glaube, ich habe gelesen, 7%, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, sind gestiegen. Es gilt immer noch, die Bucks spielen jetzt dann, nachdem die Folge gerade am Sonntag um 20:30 aufgenommen wird. Da hängt natürlich viel ab. Wir müssen, ja, dürfen halt gegen die Eagles nicht verlieren und gegen die Panthers dann in der letzten Woche auch nicht. Aber so weit, so gut. Es ist noch nicht ganz gestorben, aber ich will eigentlich gar nicht drüber groß reden. Ich muss gestehen, ich habe vor lauter Statistiken, die ich immer gerne hier einbringe, letzte Woche was vergessen, nämlich Cam Jordan hatte sein 200. Spiel als New Orleans Saint. An dieser Stelle natürlich Glückwunsch nochmal nachträglich. Und finally, he made it. Denn Mario Davis ist endlich beim Pro Bowl mal reingewählt worden. Ich weiß, diese Veranstaltung ist ein absoluter Witz und absolut nicht aussagend. Wenn es mal einer verdient hat, dann doch den Mario Davis, oder?
Absolut. Ich habe am Anfang, als Football-Fan gibt man ja am Anfang, wenn man nicht ganz so drin ist, auch hier in Deutschland voll viel auf dem Pro Bowl, einfach weil das so professionell aussieht und das sind doch alle Stars und dann ist das voll wichtig. Aber ich glaube, es gibt keine Veranstaltung, die so bescheuert ist wie dieser verdammte Pro Bowl. Also da geht's halt wirklich nicht um Leistung, sondern einfach nur um Base. Also Alvin Kamara hätte es einfach nicht verdient, beispielsweise die letzten 2 Jahre. Und trotzdem war er ab und zu dabei. Also das ist halt, es ist halt Name und weniger Leistung. Und das merkt man relativ schnell. Aber klar, der Mario Davis hat das absolut verdient. Und das ist, glaube ich, auch ganz schön, dass es jetzt bekommt, so als Zusammenfassung seiner Leistung bei den Saints über die letzten 2, 3, 4, 5 Jahre. Nicht 5, aber.
Ja, Kamara tatsächlich dieses Jahr das erste Mal, dass er gar nicht dabei ist. Ist er letztes Jahr als Nachrücker nachgekommen. Ich habe jetzt nichts dagegen, dass er nicht dabei ist, weil sowas wie letztes Jahr dann passiert ist beim Pro Bowl, sowas braucht kein Mensch. So für euch noch für Interesse, die im Pro Bowl dann ein bisschen mehr dahinter sind. Als Nachrücker oder Alternates sind dabei Tyrann Mathieu, den ich ja da schon mal geroastet hatte in die Richtung. Adam Prentice als Fullback ist mit dabei, wo ich mir denke, okay, kann man machen. Und jemand, der hier auch schon immer mal wieder positiv erwähnt, Zach Wood als Longsnapper, wäre auch eine Alternative. Also von daher, es könnte sein, dass wir sogar mehr als Demaryius Davis dann beim Pro Bowl sehen können. Mal schauen, wer noch verzichtet oder ob sich noch wer verletzt oder wer auch in den Super Bowl kommt. Vielleicht kann er den Mario Davis gar nicht spielen, man weiß es ja nicht.
Ja, ja.
Aber gut. So viel zu den Wochen-News, die jetzt unter der Woche so stattgefunden haben. Lass uns mal in die allgemeinen Infos reingehen. Wir spielen wieder mal auswärts. Wir spielen bei den Philadelphia Eagles im Lincoln Financial Field. Das Spiel findet am Sonntag, den 1.1. um 19 Uhr statt. Also zum Auskatern, glaube ich, sollte man dann schon wieder halbwegs fit sein. Spiel läuft natürlich auf dem Game Pass. Sollte ProSieben sich dafür entscheiden, das Spiel zu zeigen, erfahrt ihr es natürlich über unsere Social Media Kanäle. So, der All-Time-Record steht Regular Season bei 18-12 für die Eagles, in den Playoffs 19-15 für die Eagles. Das letzte Spiel haben wir 40-29 verloren am 21.11.2021. Phil, was waren letztes Jahr so deine Szenen aus dem Spiel Eagles gegen Saints, die so hängen geblieben sind?
Dass wir ein Rushing Game auch auf gewaltsam nicht gestoppt bekommen. Dass wir wirklich gar keine Chance hatten. Das ist so, also mir ist keine Szene jetzt mehr per se hängen geblieben. Und ich kann mich, glaube ich, auch richtig wenig erinnern. Aber wenn ich mich daran erinnere dann das Narrativ, dass wir einfach es nicht schaffen, mobile Quarterbacks und Rushing zu stoppen. Aber ich glaube, das Ergebnis täuscht hinweg. Ich glaube, dass das Spiel damals doch ein Ticken knapper war. Aber da bin ich, wie gesagt, überfragt. Aber wie gesagt, Rushing Game und mobile Quarterbacks, das ist unser Kryptonit.
Ja, es war letztes Jahr vor allem wieder dieses Problem mit Trevor Siemian, dass er drei Viertel gedacht hat, jo, ich habe eigentlich gar keinen Bock, irgendwas zu spielen. Stimmt. Und dann sind wir im letzten Viertel, haben wir recht gescored, hat er dann doch nicht gelangt, nachdem wir uns dann finally die letzten, ich glaube, 3,5 Minuten oder 4 Minuten vor Ende dann nochmal einen Touchdown gefangen haben. Aber ja, das blieb hängen. Laufen. Die Eagles haben uns auch das Jahr davor, wo Taysom Hill damals da war, mit diesem massiv unterworfenen Ball auf Emmanuel Sanders in dem Spiel, da kann ich mich schon noch dran erinnern. Probleme, Sanders und Hurts das Running Game von den Eagles irgendwie zum Stoppen. Und Phil, wenn wir jetzt in die Analyse reingehen von den Philadelphia Eagles, what the fuck, wieso stehen die so gut vom Record? Was machen die noch besser als in einem Win letztes Jahr schon gegen uns? Und wo hätten wir aber vielleicht doch so eine Mikro-Außenseiter-Chance, sie zu besiegen? Ich meine, sie haben jetzt die zweite Niederlage kassiert. Was haben denn die Cowboys so gut gemacht, dass sie die Eagles gestoppt haben?
Ich behaupte, die Cowboys haben es geschafft, offensiv nicht so viele Fehler zu machen, mehr Fehler bei den Eagles zu produzieren. Und sie hatten Glück, dass sie gegen Gardner Minshew gespielt haben. Aber das war ein Spiel auf Messerschneide. Das Spiel hätte genauso gut auch in die andere Richtung tendieren können. Von daher, ja, mal sehen. Aber die Cowboys sind, wie gesagt, vom Roster her deutlich potenter und potenziell gefährlicher, als wir es sind. Ich glaube, dass wir da vom Roster nicht mithalten können. Eagles. Ich saß letztes Jahr schon im Hype-Train der Eagles, von daher freut es mich, dass sie dieses Jahr so aufdrehen. Ich will den Bears-Hype-Train für nächstes Jahr schon mal claimen an dieser Stelle, dass ich das auch offiziell gesagt habe.
Gott! Darfst du gern, also Bears-Hype-Train. Also.
Warte. Ich letztes Jahr auch wieder gedacht.
Davor kommt Michael Thomas zurück für 5 Millionen pro Jahr und spielt in der 1500-Jahr-Saison bei uns. Bevor ihr die Bears irgendwie sowas hinlegen, was die Eagles dieses Jahr machen.
Ja, vielleicht nicht ganz, aber ich halte sehr viel von diesen neuen, modernen Rushing Quarterbacks à la Jalen Hurts und Justin Fields. Einfach, weil sie wahnsinnig viel ermöglichen. Vielleicht kurzer Breakdown zu Jalen Hurts. Jalen Hurts, totaler Anführer, Leader, sehr spielintelligent, guten Deep Ball, und wahnsinnig athletisch. Das sind so seine 5 Eigenschaften, die man festhalten kann. Intermediate und kurz, Short Passing Game, alles nicht so das Wahre. Er ist nicht beschissen da drin, aber er ist auch kein Drew Brees oder Tom Brady in diesen Bereichen. Ja, aber allgemein, die Eagles bauen sehr viel auf ihr Running Game und darauf auf Konzepte und das sehr kreativ einzusetzen in Screens, in RPOs, in dann Play-Action-Konzepte. Was haben die Eagles gemacht über die letzten Jahre? Sie haben eine wahnsinnig gute Offensive Line. Also sie haben wirklich eine der nicht nur besten Offensive Lines von der Kraft her und von der Beweglichkeit her, sondern auch ich behaupte, die spielintelligenteste Offensive Line. Das, was die Eagles da machen, hängt sehr stark von ihrer O-Line ab. Und das Vorstellung in die Zukunft, ich glaube, dass in 2-3 Jahren die Eagles, spätestens wenn ihre O-Line die ersten Retirements hat, abfallen wird. Einfach weil das, was die Eagles momentan machen, geht nur mit dieser O-Line. Das Eagles-Formular ist nicht kopierbar, weil man dafür einfach wahnsinnig intelligente O-Liner braucht. Ich will nicht sagen, O-Liner sind dumm, ganz im Gegenteil, aber diese O-Liner haben sehr viel Football-IQ und das ist, was die Eagles ausmacht. Die Eagles spielen tolle Konzepte, in denen sie Jalen Hurts in Szene setzen, in denen sie Sanders in Szene setzen, in denen sie ihr Intermediate-Passing-Game und ihr Kurz-Passing-Game in Szene setzen und sie schaffen es, das alles zu kombinieren mit einem aktiven Play-Action-Game. Sie haben vor zwei Jahren Devonta Smith gedraftet. Der spielt sich langsam hoch, Stück für Stück, hat jetzt auch schon 1000 Yards geknackt und letztes Jahr haben sie für AJ Brown getradet, also in dieser Offseason, also so gesehen, ja, in dieser Offseason von den Titans kam er, war etwas, ja, eine komische Szene in der Offseason allgemein, hat jetzt in Philadelphia sein Geld bekommen, aber die Eagles, glaube ich, können sich kein Stückchen beklagen. Er bringt genau das mit, was die Eagles brauchen. Einen Deep Threat, einen Possession Receiver, der Devonta Smith einfach nicht ist, weil Devonta Smith ähnlich wie Chris Olave einfach, ja, körperlich limitiert ist. Er ist klein, aber er ist schnell, aber er ist halt einfach kein physischer, dominanter Receiver. AJ Brown außerdem sehr gut im Blocking Game, im Run Blocking. Auch das eine Stärke, wenn man gute Tight Ends und Receiver hat, die auch blocken können im Running Game. Das macht es nochmal schwieriger. Und offensiv Dallas Goedert. Vielleicht auch ein Name, den man kennt, der Nachfolger von Zach Ertz, nachdem er Zach Ertz mit Carson Wentz in Philadelphia relativ groß war, ist jetzt Dallas Goedert mit Jalen Hurts in Philadelphia relativ groß war. Das Second Tight End hat sich aber hochgemausert zum ersten Tight End und spielt auch eine sehr solide Saison mit insgesamt über 600 Yards, aber nur 10 Games played von 15. Also auch da etwas verletzungsanfällig. Ich weiß nicht, ob er sogar spielt. Ich glaube, er spielt gegen uns. Er müsste nicht mehr verletzt sein, aber das werden wir dann sehen. Wenn es an den Injury Report geht. Ja, also wie gesagt, die Offensive der Eagles, sehr intelligent. Nick Sirianni hat auch in seinem zweiten Jahr als Head Coach geschafft, sich nochmal weiterzuentwickeln, seine Offense sehr intelligent einzusetzen. Die Eagles machen wunderschöne Sachen, RPO-mäßig, sind aus allen Richtungen eine Gefahr. Also von den Eagles, die Eagles können 0, nichts das ganze Feld angreifen. Jalen Hurts hat deswegen auch den Deep Ball. Er hat einen sehr schönen Deep Ball, einen sehr genauen Deep Ball. Die Eagles können fast alles. Wie man die Eagles offensiv einhalten kann, glaube ich, ist, indem man einfach darauf setzt, Jalen Hurts noch ein bisschen zu verwirren. Ich glaube, Jalen Hurts, oder so wie ich ihn sehe, in meinen Analysen ist er nicht der spielintelligenteste Quarterback. Er hat die Spielintelligenz, aber er ist jemand, der gerade die Mitte des Felds noch oft übersieht. Der gerade auch mal so den einen Underneath Receiver übersieht, wenn er dann seine Bälle dahin lupft. Ich glaube, dass man da vielleicht dafür sorgen muss, Jalen Hurts zumindest Interceptions abzunehmen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir die Eagles stoppen können, also auf dem klassischen Three-and-Out-Game. Dafür sind die Eagles einfach wahnsinnig attraktiv und vom Potenzial her gigantisch. Ich glaube, dass wir den Eagles einfach Bälle abnehmen müssen und selber gucken müssen, dass wir die Uhr ziehen und dass wir Punkte machen. Wir müssen in jedem Drive Punkte machen. Vielleicht zur Defense noch 2, 3 Takte. Ja, oder schmeiß ein, Bene. Dann können wir Defense gleich machen.
Gerne sag du deine 2, 3 Takte zur Defense, weil den Rest würde ich nämlich einfach, also du meinst jetzt Defense von den Saints, wie die den Eagles gegenüberstehen können, dass das nicht ganz so heftig wird, oder wolltest du schon auf die Eagles
Defense? Ich wollte schon auf die Eagles Defense, aber das
dann, können wir auch warten. Dann lass du mir schnell 2, 3 Takte zur Saints Defense verlieren an der Stelle.
Gerne.
Weil ich das eigentlich die letzten 2 Jahre ja schon angebracht habe und auch jetzt wieder einfach ein Punkt war, bezüglich Deshaun Watson und den Browns, wo man sagt, es wird viel gelaufen. Die Rückkehr von Marshon Lattimore könnte unfassbar wichtig werden, selbst wenn er halt eingerostet ist. Du musst dich, meine ich, gegen die Eagles verabschieden aus den Cover 2 und Cover 3 Konzepten, die Dennis Allen dieses Jahr sehr spielt, von diesem stiefmütterlichen, passiven Passing, von der Passing-Defense. Du musst aufgrund der Mobilität und aufgrund, ja, dass es die Eagles eigentlich immer übers Run-Game auf die Fresse gegeben haben, du musst die Box voll machen. Thema, was ich schon mal gesagt habe, du musst darauf vertrauen, dass eine Cover 1 oder irgendwelche Temper-Konzepte aus einer Cover 2 heraus funktionieren, dass du sticht. Du musst, die Cornerbacks müssen ihre Duelle gewinnen. Gib auch für Jalen Hurts mal einen 50-50-Baller. Du musst einfach schauen, dass der dir nicht über den Boden wegtut, weil der, das finde ich, machen halt die Eagles dieses Jahr sehr, sehr gut. wie du sagst, Jalen Hurts, wie man sieht, gerne mal, wenn sein erster Read nicht da ist, ist immer noch so ein bisschen, kommt dann doch schnell diese Hektik auf, aber dann sieht er eben, die Lane geht auf, die ihm die O-Line sehr, sehr schön vorblockt oder freiblockt und dann ist der für 20 Yards weg. Du musst einen Linebacker, deswegen wäre auch schön, wenn Pete Werner wieder fit wird, in den Linebacker oder ein Strong Safety, die sagen, egal was Jalen Hurts machst, du wartest 7, 6 Yards weg von ihm, dass du eigentlich so nicht mehr vom O-Liner weggeblockt werden kannst und du gehst 1-1 das mit, was der macht. Musst du machen, weil sonst zerstört er dich über den Boden, wird auch in der Red Zone. Wirst du das machen müssen. Die Cornerbacks mehr denn je müssen ihre Duelle gewinnen, beziehungsweise können sie nicht mehr darauf verlassen, dass ein Safety sicher hilft. Einer wird immer Hilfe bekommen, in dem Fall der Schwächere, also wahrscheinlich Paulson Adebo oder Marshall Lattimore, wenn er frisch reinkommt. Also für Alante Taylor sehe ich, der wird ein sehr, sehr einsames Spiel spielen müssen, alleine gegen Devon Smith. Das muss so kommen. Weil wenn du weiterhin sagst, du spielst tief, du spielst viel Cover 2, Cover 3 Konzepte, dann laufen dir das um die Ohren.
Okay, dann vielleicht dazu zwei, drei Punkte. Ich stimme deiner Analyse vollkommen zu. Die Eagles sind sehr gut darin, keine Fehler zu machen. Die Eagles O-Line ist brutal gut und wir kennen und wir haben über den Pass-Rush von uns geredet und über unsere Run, die Line und die Defense gegen diese Eagles O-Line. Also komm, die schieben uns jedes Mal für 15 Yards aus dem Weg. Wenn nicht sogar für noch mehr, weil sie uns wirklich dumm, wie wir sind, in jede dämliche Trap und Counterfalle reinlaufen lassen, die sie uns irgendwie auf den Weg legen können. Wir müssen die Box vormachen, wir müssen ihnen das Run-Game nehmen. Denn, das hat die Saison gezeigt, Jalen Hurts ist nicht der beste Passer. Er hat gute Stats, 67% Completion Percentage. Er hat aber trotzdem, ja, 5 Interceptions. Das täuscht aber auch so ein Stück statistisch gesehen, einfach weil da auch ein paar Sachen dabei sind, wo man hätte sagen können, das könnten theoretische Interceptions sein, also gedroppte Cornerback-Bälle und so weiter. Da wäre auch mehr drin gewesen. Wir müssen halt einfach dafür sorgen, dass wenn wir ihn besiegen wollen, ihn in 1-gegen-1 Matchups bringen nach außen. AJ Brown haben wir auch schon zugekriegt als Saints. Klar, der Junge ist gut, aber auch wir haben es schon geschafft, gegen die Titans damals den Jungen zumindest ein Stück weit aus dem Spiel zu nehmen. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir das weiterhin machen. Und die Eagles sind brutal gut. Sie haben 3 super Receiving Threads. Sie haben einen super Quarterback, der mobil ist, auch Sekunden nach dem Beginn des Spielzugs. Und sie haben einen Running Back in Miles Sanders, der auch was fangen kann. Aber lieber kassieren wir im Passing Game, als dass sie uns da beim Boden zerstören, weil über den Boden zerstören sie uns, wenn wir es nicht stoppen. Das müssen wir auf jeden Fall stoppen, weil da sind wir einfach massiv unterlegen. Da ist die größere Schwachstelle und ihre größere Stärke.
Und da kommen wir jetzt drauf zur Defense der Eagles. Phil, was hast du da denn ausgemacht für eine Art, was für eine Art von Defense spielen die Eagles? Wo haben wir da, wo hätten wir da eventuell eine Chance und wo sagst du, sollten wir es auf gar keinen Fall probieren?
Zuallererst, ich bin froh, so leid es mir auch tut, dass Gardner Johnson nicht spielt. Ist verletzt, ist auf ER, kam er von uns und ist auch immer noch Interception Leader der Eagles. Tja, die Eagles Defense. Ich glaube, da kannst du schematisch noch 2, 3 Sachen mehr sagen. Ich sag mal, was mir aufgefallen ist, was ich so gesehen habe. Ich glaube, dass die Eagles verschiedene Dinge sehr gut machen. Sie sind einerseits natürlich ein sehr starkes Team, was ihre Namen angeht. Also sie haben super Linebacker, Cormier, Tason, Reddick. Sie haben eine super D-Line mit Fletcher Cox und so weiter. Und Sue als Defensive Tackle, übrigens auch totaler Drecksack. Also der spielt genauso dreckig wie in Tampa Bay. Ist schade, dass sie ihn haben, weil ohne ihn, glaube ich, würden sie mir mehr Spaß machen. Ja, die Eagles können Pressure bringen. Das, glaube ich, haben sie gezeigt. Sie haben mit die meisten Sacks in der NFL. Vielleicht einfach mal kurz dazu, Hassan Reddick, deswegen habe ich ihn genannt, ist der Sack-Leader mit 14 Sacks. Also das ist schon eine brutale hohe Anzahl, auch für einen Linebacker. Setzen ihn sehr intelligent ein. Ist eine Maschine voll und ganz, also schafft es immer wieder, sich und seinen Teamkameraden in Szene zu setzen. Dann Sweat und Hargrave, 2 Namen, die man vielleicht nicht so kennt, wenn man nicht diehard Eagles-Fan ist. Defensive End, Sweat, sagt vielleicht dem einen oder anderen noch ein bisschen was. Folgt danach mit 11-6 und Hargrave mit 10. Aber Brandon Graham und Fletcher Cox, auch beides D-Line mit 9 und 6-6. Sind so ein bisschen die alte Garde der Eagles. Die Eagles schaffen es halt sehr gut, immer wieder Druck zu bringen, schaffen es, ihre D-Liner auszutauschen. Also sie sind sehr potent da drin, ihren D-Liner nur 1-2 Snaps zu geben und die volle Power spielen zu lassen und dann 2-3 neue D-Liner reinzuwerfen. Und ich glaube, dass das gerade für unser statisches Passing-Game brutal gefährlich wird, weil wir einfach oft sehr viel Zeit brauchen. Unsere Receiver brauchen die Zeit, um Separation zu kreieren. Wir haben mit Andy Dalton keinen mobilen Quarterback, der dem Druck so einfach ausgehen kann. Und wir haben auch momentan in der O-Line nicht die Tiefe, um unsere O-Liner auszuwechseln. Und gerade wenn wir dann so in längere Drives kommen, und wir haben schon zwei, dreimal die auch starke Run-D-Line der Eagles aus dem Weg bewegt. Und wir sind dann erschöpft und ermüdet und werden dann gegen frische Pass-Rush-D-Liner eingesetzt, dann könnte das für unsere O-Line definitiv kein schöner Tag werden. Einfach weil das besonders hart zum Spielen ist, wenn man da immer wieder frische Leute hat. Und solche Drives ziehen sich schon ganz schön hin. Also ich behaupte, gegen die Eagles kann man keine Big Plays auflegen oder eher sehr wenig. Man muss die Eagles niedergrinden. Und das ist halt auch die Strategie der Eagles. Hinten zumachen, lass dich, beweg dich immer nur 5-6 Yards und dann mit frischen, jungen Spielern, und da haben sie einfach eine ganze Tiefe am Kader, Fehler kreieren. Das sieht man auch bei ihren Fumbles und ihren Interceptions. Sie sind einfach ein Team, es legt darauf an, die eigene Uhr zu kontrollieren und den Gegner niederzugrinden und ihn zu Fehlern zu verleiten oder zu Schwächen, die man dann in Big Plays, Sacks, Interceptions, Fumbles und so weiter, Tackles for Loss in die eigene Richtung ausnutzen kann.
Also vor allem, was ich gesehen habe, wo der Schlüssel sein könnte für unsere Offense, das ist angesprochen, gerade Fletcher Cox und Gakko Mansou, nicht mehr die Jüngsten. Umso länger du die Uhr auf deiner Seite hast, umso länger die Drives dauern. Irgendwann gehen die Eagles dann nämlich auch mal die Varianten aus durchzutauschen, dann werden die müde und dann schlägt deine große Stunde. Und natürlich, nachdem du mit Reddick einen sehr aggressiven Linebacker hast, der auch wo viel geblitzt wird, sehe ich da die Möglichkeit, danach fällt nämlich, sagen wir mal, das Leistungsgefälle schon ein bisschen ab. Also ich sehe gerade in diesem Bereich zwischen Linebacker und Safety da die Möglichkeit, dass wir über die Luft, also wirklich schön über die Medium Range Yards machen können, wenn wir werfen. Uns muss es aber definitiv bewusst sein, dass wir so die Checkdowns zum Linebacker nicht haben werden, weil unsere Running Backs, die ja für Checkdowns prädestiniert sind, oder auch unsere Tight Ends, die werden blocken müssen. Weil, Phil, du hast es schon angesprochen, Wahnsinn, was die über den Pass Rush für Druck erzeugen können. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir schon recht viele Heavy Sets sehen werden, aber dann kommt eben so die Momente von gerade Chris Olave, wenn er zurückkommt, oder auch von einem Kamara oder ähnliches, die dann in dieser Medium Range die Bälle runterpflücken müssen, oder auch Truman Johnson. Das wird, denke ich, sehr, sehr wichtig sein. Sonst, ja, Andy Dalton wird nicht viel Zeit haben. Und ja, du musst den Run mit einem sprießen lassen. Würde es aber tatsächlich dann machen, wenn Su oder Cox schon 2-3 Snaps jeweils im Spielzug auf dem Feld standen, ja, dann könnte es eben sein, dass sie vielleicht ein bisschen müder sind. So, es wird interessant. Noch, ja?
Ja, vielleicht dazu kurz noch Punkt. Ich glaube, was wir mal ausprobieren sollten an Saints, das werden wir nicht machen, weil wir sind einfach scheiße konservativ an der Stelle. Aber einfach mal eine Huddle-Offense auch ein Stück weit spielen. Gerade wenn die auf dem Feld sind, ihren dritten, vierten Snap haben, das sind die nämlich nicht gewöhnt. Die Eagles spielen seit Jahren genau dieses Prinzip. Wir rotieren unsere D-Liner. Das ist erfolgreich. Aber dann spielt doch halt No Huddle. Andere Teams machen das ein Stück weit. Die Lions haben das beispielsweise immer wieder gemacht. Das muss ja auch nicht, wir müssen ja nicht eine reine No-Huddle-Offense jetzt werden, aber einfach vielleicht 2-3 Spielzüge im Vorhinein festlegen, wenn man von der Bank kommt und die dann in der Mitte des Feldes irgendwann aktivieren und sagen, okay, wir spielen jetzt den Spielzug, dann den und dann den. Und dann machen wir das einfach und einfach durchziehen, dafür sorgen, dass die nicht viel Zeit haben, sich einzustellen und ihre Spiele auszutauschen. Werden wir nicht machen. Ist mir schon klar, aber man kann ja mal hoffen.
Finde es einen interessanten Punkt, dass du es ansprichst an Andy Dalton, kannst du das mitgeben? Du in der Situation bei 2 und kurz, hast du dir 3-4 Spielzüge, die sagst du an, oder auch bei 1. und 10, da laufen wir nicht nur einen Inside-Zone-Run, sondern machst du mal das oder das. Wie du sagst, in No-Huddle-Geschichten, es würde ja gehen, du hast ja keinen Rookie-Quarterback, der sich keine 4 Spielzüge merken kann, du hast dann Andy Dalton, der weiß ja, ich gebe den Spielzug und ich gebe den Kill-Spielzug mit, die habe ich in der Variante, dann arbeiten wir uns mal ein bisschen an No-Huddle-Offense durch. Finde ich einen interessanten Punkt. Phil, noch eine Frage. Nick Sirianni, der Head Coach von den Eagles, kommt der vor allem Mike Rabel aus dem Coaching-Staff raus oder wo war der davor?
Shit. Warte mal, ich dachte, der kommt, jetzt bin ich aber selber überfragt. Ich google es kurz. Nee, der kommt aber nicht aus dem Rabel-Coaching-Staff. Du weißt, woher er kommt?
War nicht bei Mike Rabel. Nee, ich weiß es tatsächlich nicht.
Nicht, dass ich wüsste. Ich bin mir aber, ich dachte.
Also entweder Sean McVay oder Mike Rabel habe ich jetzt im Kopf.
Ich dachte an Sean McVay. Das war nämlich, glaube ich, mal Quarterback-Coach. Aber das habe ich sofort raus. Das ist eine super Frage. Moment. Assistenztrainer.
Ich kann auch erst
mal. Nee, natürlich. Ich bin doch dumm. Voll vergessen. Total dumm. Total banal. Frank Reich. Da kommt er her. Total blöd.
Ah,
Quarterback-Trainer okay. Und Offensive Coordinator und ist dann. Das hätte ich wissen müssen. Ich wusste, dass mir das irgendwie bekannt kommt.
Weiß, es war ein Koordinator bzw. ein Headcoach, wo er rauskommt aus dem Coaching-Staff, der dir gut gefällt. Und du bist ja Mike Vrabel und auch Frank Reich. Waren ja schon immer zwei Headcoaches, die dir sehr gefallen haben.
Ja.
Deswegen und war mir das schon im Kopf, war ein Headcoach, der dir ganz gut gefallen hat. Aber
Frank Reich. Ja, okay. Ist für mich auch weiterhin. Ich meine, er zeigt es momentan, was er macht. Ich meine, gut, er hat ein sehr gutes Team. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist ähnlich wie Matt LeFleur bei den Packers. Mal abwarten, wenn die Umstände nicht so gut sind, wie diese Coaches dann performen, weil also klar, mit Aaron Rodgers und der Offense, die Matt LeFleur die letzten Jahre hatte, da hätten auch schlechtere Coaches gut ausgesehen, aber wir werden es sehen. Frank Reich, einer der großen Gründe für den offensiven Erfolg auch der Frank Reich Offense und jetzt da er nicht mehr da ist und die Offense um Frank Reich eingebrochen ist, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie weit war er auch vielleicht tragende Stütze und galt als sehr, sehr guter Kandidat und glaube ich, hat bis jetzt auch gezeigt, was er kann.
Jo, also ich meine auch, gleich gibt ein ordentliches Bild ab. So, nach unserer Eagles-Analyse kommen die Keys to Win, die aufmerksamen Hörer wissen es. Phil, ich habe mir jetzt mal viel rausgesucht. Nummer 1 ist für mich der wichtigste: halte Jalen Hurts in seiner Dreckspocket, jage und vernichte ihn. Anders kannst du, oder mit einem anderen Mindset darfst du da gar nicht rangehen, du musst ihn jagen und vernichten. Dann, Nummer 2. Erste Halbzeit, wir haben gegen die Falcons gezeigt, wir können in der ersten Halbzeit punkten. Gegen die Browns war das eher, wieder ein bisschen konservativ und allem drum und dran, man hat nicht scoren können. Das darfst du gegen die Eagles nicht leisten, weil die führen dann nämlich 28-3 und dann ist die Sache nämlich vorbei. Die Red Zone Defense, Key Nummer 3 für mich, ganz großes Thema, wenn du sie schon in der Red Zone hast, dann lass Jalen Hurts nicht für einen 8-Yard-Touchdown-Lauf durch, sondern halt das wirklich Field Goal, das wäre wirklich ein Win in der Situation. Und Key Nummer 4, bleib variabel und flexibel, gerade sollte Dennis Allen das hier hören, beziehungsweise selbst Gedanken gemacht haben und sollte irgendwie eine Möglichkeit finden, die Eagles über den Boden zu stoppen und die vergehen vermehrt Richtung Passing Game, dann sei so flexibel und stell wieder um. Dasselbe gilt für die Offense. Wenn Plan A nicht funktioniert, mach Plan B, Plan C, probier mal wieder Plan A. Für mich ein wichtiges Thema.
Wenn die Offense überhaupt mehr als einen Plan hätte, ne? Aber, naja, wir werden es sehen. Also, naja, will ich schwarz malen.
Ja, also, natürlich schwarz malen darf man an der Stelle nicht. Aber das war schon sehr trostlos bisher, da gebe ich dir natürlich recht. Auch Pete Carmichael hat man wieder gesehen, gegen die Browns irgendwie ein altes Muster reingefallen. Ich glaube, der macht aber auch einiges dafür, dass er nächstes Jahr nicht mehr Koordinator sein muss bei uns.
Der legt ja auch mit Gewalt, also der probiert ja mit der Brechstange das zu erreichen. Also wir sind wirklich so unkreativ, was die ganzen Sachen angeht und so verdammt unflexibel. Also wirklich, klar, du kannst Football nicht neu erfinden, aber da ist nichts Kreatives dabei. Ich würde gerne wissen, wann wir das letzte Mal ein Screen gespielt haben. Letztes Jahr war das 80% unserer Offense. Dieses Jahr, ich weiß nicht, also wann habe ich das letzte Mal ein Screen gesehen? Das ist ewig her. Warum? Na, egal. Sei es drum. Okay.
Vor allem, was ich halt sagen muss, gerade beim Thema Screen. Tight End Screen mit Taysom Hill. Wer soll sowas stoppen?
Ja. Wide Receiver Screen. Mal dem Wide Receiver den Ball geben. Die haben super viel Off-Coverage auch gehabt, wieder einmal gegen uns. Also die spielen halt off, weil sie wissen, dass unsere Receiver einfach nicht so super sind, um Separation zu kreieren. Dann spielt doch mal den Screen und holt mal 7 Yards raus. Das reicht doch schon. Wir müssen doch nicht in jedem Spielzug 80 Yards aus dem Haus raus. Mir reichen 7. Lieber 7 als keine. Naja.
Definitiv ein Punkt. Mein Phil, weißt du noch, was das für Zeiten waren, als ich über Sean Payton geschimpft habe, als bei 3-14 dann Screen für -3 Yard gecallt wurde, aber sie wurden wenigstens gecallt. Es wurde wenigstens probiert.
Weißt du, was das noch für Zeiten waren, als wir Sean Payton als Head Coach hatten und unsere Offense zumindest nicht total der Lachnummer eine Lachnummer war und ach, naja, schöne alte Zeit. Als wir Drew Brees noch hatten, ne, und in jedem Spiel 40 Punkte hätten scoren können. Erinnerst du dich daran noch, Bene? Erinnerst du dich noch?
Ja.
vielleicht zu einer These.
Wir wollen nicht zu sehr in die Vergangenheit schwelgen. Ja, eine These haben wir noch. Ja, also du hast anscheinend noch eine These, weil ich habe nämlich keine mehr dran.
Nee, ich wollte eine These stützen, so These, Argument, Beleg und so weiter. verschlafe nicht die Halbzeit 1. Die Eagles, glaube ich, machen im Average ungefähr 29, irgendwas Punkte. Wenn wir da nicht so bald wie möglich Fuß aufs Gas kriegen, und davon rede ich nicht erst, wir fangen an, im dritten Quarter zu spielen, oder wie gegen die Falcons im ersten Spiel in unserem Season-Opener im vierten Quarter, oder wie schon so oft Ende erster Halbzeit, also Ende zweites Quarter. Wir müssen da von Quarter 1 an punkten. Und da müssen wir auch jedes Field Goal mitnehmen. Und da müssen wir zusehen, dass, wenn wir in der Mittellinie sind, wir auch unsere vierten Downs ausspielen und zusehen, dass wir Punkte machen. Denn die Eagles sind brutal effizient und potent. Das heißt, sobald die mal mit zwei Possessions vorne liegen, erreichen wir die nicht mehr, weil die dann einfach über den Boden alles niedermachen und die Zeit von der Uhr nehmen. Wir müssen unbedingt Fuß aufs Gas und Fuß in die Tür bekommen. Und das so schnell wie möglich. Ich glaube, dass das mit der entscheidendste Punkt ist, neben den defensiven Adjustments.
Das glaube ich auch. So, jetzt darf ich an nächster Stelle mich daran probieren. Thema Fantasy. Ja, wen stellt ihr denn auf, wenn ihr Eagles-Spieler oder Saints-Spieler bei euch im Roster habt? Beziehungsweise, Phil, sind eigentlich Playoffs sind schon, gell, bei in der Fantasy-Liga?
Ja, ich glaube, die meisten sind sogar jetzt vorbei. Wir haben jetzt den letzten Spieltag. Ich glaube, jetzt ist Finale. Aber ich bin nicht so drin, aber wir haben ja noch, also wir haben noch zwei Spieltage in der NFL. Und am letzten Spieltag sind ja meistens keine Finalspiele, weil da die Teams ihre Spieler schonen wegen Playoffs und so weiter und meistens schon durch. Deswegen spielt man da keine Finals. Deswegen, glaube ich, sind wir jetzt für alle, die noch dabei sind, Fantasy Football zu spielen, die Tipps jetzt besonders wichtig, da es jetzt um die Finals geht und die Endspiele.
Na, wenn also, die Ligen schon durch sind, dann könnt ihr jetzt getrost die nächsten 1,5 Minuten skippen. Das könnt ihr natürlich bei uns normalerweise nie. Aber ich bin tatsächlich nicht drin. In der ganzen Thematik bin ich so tief drin, ob jetzt die Saison noch läuft oder nicht, nachdem ich, Phil und ich beide, wir nicht selber spielen, seht uns das nach.
Ach, ganz kurz, vielleicht eine Sache, die ich noch einschmeißen wollte. Wir hatten es ja letzte Folge von dem Missed Call bei den Raiders auf den Car-Touchdown. Ich habe es in unsere Podcast-Gruppe geschrieben. Mein Vater spielt und stand im Halbfinale. Ist ein leidenschaftlicher Fantasy-Football-Spieler, auch Ligen selber gegründet und so weiter und wirklich gut involviert in die ganze Szene. Und er hat sein Halbfinalspiel verloren in einer seiner Keeper-Ligen aufgrund dieses Touchdowns, weil es für Derek Carr Bonuspunkte dann gab. Und das waren die 1,5 Punkte. Fantasy-Football-Spieler wissen das ja, ihr habt ja Punkte und da 1,5 Punkte ist echt nicht viel. Und das waren die, ich glaube, 4-5 Punkte, dass dann am Ende sein Gegner 1,5 Punkte mehr hat. Also von daher, Fantasy-Football hat sehr wohl Auswirkungen auf alles im Leben. Und ja, das vielleicht als ironische Geschichte.
Oh Gott, deswegen spiele ich Fantasy Football. Ich weiß, ich würde mich aus dem Aufregen gar nicht mehr rauskommen. Aber gut, wir starten bei den Eagles. Natürlich Jalen Hurts starten wir, auch Miles Sanders müsst ihr starten, weil das hat einfach gegen die Saints die letzten Jahre zu gut funktioniert. AJ Brown startet ihr, wenn ihr habt, Devonta Smith auch. Sonst Watkins oder Pascal, die will ich jetzt mal eher nicht aufstellen. Dallas Goedert als Titan, wenn ihr ihn habt, natürlich aufstellen. So Kicker und Defense von den Eagles könnt ihr auch problemlos starten. Bei den Saints sage ich jetzt sogar, Andy Dalton könnt ihr starten. Ich glaube, das wird wieder halbwegs ordentlich. Er macht euch auf jeden Fall ein paar Punkte. Chris Olave startet ihr, wenn er fit ist. Sonst könnt ihr eventuell Rashid Shaheed noch starten lassen. Kamara seid ihr dafür gegangen, könnt ihr starten. Taysom Hill würde ich aufstellen tatsächlich, der macht euch ein paar Punkte. Sonst die Saints, die würde ich tatsächlich, ich habe nicht so das allerbeste Gefühl, oder war halt gegen die Eagles immer schwierig, nicht starten. Will Lutz könnt ihr starten, der wird das ein oder andere Field Goal bekommen, der wird euch ein paar Punkte bringen. Genau, so viel zu meiner Fantasy-Expertise, ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen. So, Phil, dann sind wir schon beim Thema Thesen. These Nummer 1, Hurts und Co. laufen uns davon, die Saints kassieren über 200 Yards Rushing.
Ich sage nein. Ich sage deswegen nein, weil ich glaube, dass die, also 200 Yards ist brutal viel. Hättest du gesagt, über 150, hätte ich gesagt, ja, gehe ich mit. Aber 200 glaube ich nicht. Das glaube ich, ist zu viel.
Hab tatsächlich nachgeschaut, was die letzten zwei Spiele gegen uns hatten. Und auch das Falcons-Game, das waren tatsächlich immer knapp über 200. Deswegen habe ich die Zahl genommen. Aber gut, nicht mehr als 200, halten wir fest. Dann, Duell der Quarterbacks.
Naja, Moment, du musst ja sagen, du zustimmst oder nicht.
nein, die Saints kassieren nicht mehr als 200 Yards Rushing.
Mein Mogel Wort in Gottes Ohr.
dann die These Nummer 2, Duell der Quarterbacks. Beide Quarterbacks haben am Ende ein Rating von über 100.
Nein. Sag ich auch nein zu. Ich glaube, dass am Ende Andy Dalton ein vermutlich niedrigeres Rating haben wird, weil ich glaube, Spielverlaufsthese schon mal hier angefügt, dass wir hinten liegen werden, dass wir mehr Risiko spielen müssen, da es auch um unsere Playoffs geht und da wir sonst nichts zu verlieren haben. Und da ich glaube, dass dann eventuell der eine oder andere Interception kommen wird. Natürlich hoffe ich nur auf Touchdowns, aber ich bleibe realist genug, um zu behaupten, dass das vermutlich nicht passieren wird.
Ja, ich finde beide vom Rating über 100 halt schon heftig. Deswegen, ich glaube, dass beide erreichen, nein. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Andy Dalton das erreicht und Jalen Hurts vielleicht nicht. Weil wir wissen ja auch nicht, ob Hurts fit wird oder nicht, wird man auch sehen. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass er spielt. Dann These Nummer 3. Die Saints-DBs produzieren, wenn ich das früher mal gesagt habe, dann hat man immer gewusst, dass mindestens 2 Interceptions mittlerweile, bin ich froh, wenn es ein Takeaway wird. Phil, schaffen wir ein Takeaway gegen Jalen Hurts oder nicht? Oder auch gegen Gardner Minshew, je nachdem, wer
spielt. Ich bin optimistisch. Ich denke, einen könnten wir mal schaffen. Ja. Wir haben es gegen die Browns geschafft. Wir schaffen es hier bestimmt auch irgendwie.
Also wir müssen meiner Meinung nach auch, deswegen ja, mindestens einen. Wenn Lattimore zurückkommt, der fängt gegen die Eagles gern was ab, dann können es vielleicht sogar 2 werden.
Ich hab's ja vorhin in meiner Analyse schon gesagt, zur Offense der Eagles, wir müssen auf die Takeaways vor allen Dingen gehen, auf die Big Plays und die Eagles Big Plays reindrücken, defensiv, und nicht sie probieren lassen, sie uns niederzugrinden. Von daher, ich hoffe da auf definitiv mehr als ein Takeaway, aber ich denke, dass man, also mindestens einen ist realistisch, denke ich.
Jo, das meine ich doch auch. So, und dann noch die These Nummer 4. Phil, es wird ein High-Scoring-Game, es gibt über 50 Punkte insgesamt.
Wie kalt wird's denn da? Das letzte Mal, als ich gesagt habe, es wird ein High-Scoring-Game, war es das Browns gegen Saints spielen, es war saukalt und kein Team hatte richtig Lust auf Football. Über 50 Punkte sind ja schnell erreicht. Also da hast du mal, keine Ahnung, 24-24, da bist du fast bei 50 Punkten. Aber ich sage trotzdem, das ist schwer. Das könnte so echt knapp in beide Richtungen ausschlagen. Ich sage, es wird ein High-Scoring-Game, ja. Ich sage, es gibt über 50 Punkte.
Und ich gehe da dagegen. Ich sag, es wird kein High-Scoring-Game. Ich glaube, das wird auf beiden Seiten dreckiger, hart umkämpfter Football. Deswegen, nein, wir sehen nicht über 50 Punkte. So, nachdem die Thesen durch sind, sind die Tipps nicht weit. Phil, wie geht's denn am Ende aus?
Jetzt muss ich auch noch über 50 Punkte kommen in meinem Tipp, ne?
Ich sage, wäre nicht schlecht, wenn du die These zustimmst und dann hinten raus passt es aber nicht.
Ich sage, wir verlieren in einem 33-17 Spiel gegen die Eagles.
Das hast du gegen die Browns auch schon so in Anführungsstrichen weit auseinandergetappt. Vielleicht ja ein gutes Omen. Ich habe mir dazu geschrieben, ich schlafe meinen Rausch aus. Ich will auch da gar nichts groß mitbekommen. Deswegen, ich enthalte auch hier mal wieder meinen Tipp. Hat ja auch echt die letzten Male dann eher besser funktioniert. So, und dann sind wir nach knapp 73 Minuten hier eigentlich im Großen und Ganzen durch. Phil, man darf ja eins nicht vergessen, ja klar, die Eagles sind eigentlich so gesehen fast durch, aber bei denen geht's auch um den First Seed und vor allem geht's für die bei der Niederlage von uns ja auch um unseren Draft-Pick, der dann wieder Position nach oben klettert.
Und um den, also Divisionstitel.
Die Eagles, ich kann mir halt nicht vorstellen, genau, dass es hier irgendwie mit Halbgas irgendwie stattfinden wird. Ich glaube, die Eagles werden, auch wenn Jalen Hurts nicht spielen sollte, Minshew hat ein gutes Spiel, weil gut, gerade Minshew-Momente hat er genügend, was dann auch anders war. Aber ich glaube, wir können uns halt hier nicht darauf verlassen, dass das für die Eagles hier ein Mittagsspaziergang wird und so sagen, ja gut, für uns geht's ja um nichts mehr, so ist es halt leider nicht, gell?
Sehe ich genauso. Also ich glaube, die Niederlage gegen Dallas, das ist eine Rivalität, das ist immer ärgerlich. Jetzt spielen sie vor heimischem Publikum in einem Spiel gegen ein Team, das eigentlich massiv schwächer ist als die Eagles auf dem Papier. In uns, es geht um ihren Draft-Pick. Sie können, wenn wir verlieren, können sie uns aus den Playoffs fast raushalten. Das heißt, ihr First-Round-Pick wird damit deutlich höher werden. Das ist ein brutales Interesse der Eagles, weil das nächstes Jahr bedeutet, dass man einen sehr guten First-Round-Pick dazu noch bekommt. Ja, es geht um den Division-Sieg. Damit wird der Division-Sieg nämlich vorzeitig klar gemacht. Ich glaube auch, der Einzug als First-Seed in die Spitze, und das bedeutet ja eine Bye-Week. Das ist nur der First-Seed bekommt eine Bye-Week. Und der Sinn und der Nutzen von Bye-Weeks ist ja mittlerweile stark umstritten, ob die Teams mit oder ohne Bye-Week besser sind. Aber ich glaube, jeder Spieler will eine Bye-Week haben, einfach weil das Erholung gibt, das gibt Zeit, nochmal aufzutanken, man kann sich besser vorbereiten und so weiter. Von daher, ich bin gespannt, aber ich glaube, wir können, also wenn wir was erwarten müssen, dann definitiv Vollgas. Die Eagles sind auch nicht das Team, was sagt, wir legen uns zurück oder wir machen irgendwie halbgare Nummern. Das passt auch nicht zur Philosophie und zur Einstellung des Teams und der Franchise.
Definitiv, also es, deswegen, ich glaube, es wird hart umkämpft, das geht für beide Teams um noch gut was. Mal sehen, wie gesagt, ich habe es in der Falcons-Folge schon gesagt, in der letzten Folge Overtime, dass wir überhaupt das Thema Playoffs ansprechen müssen, das ist für mich immer noch ein absoluter Wahnsinn. Aber gut, jetzt sind wir in der Situation und das enthalten wir euch natürlich nicht vor. So, Phil, dann muss ich jetzt wirklich sagen, weißt du, was das jetzt gerade war, die letzten 75 Minuten?
Schön.
Das war die letzte Folge vom Who Dat Germany Talk im Jahr 2022. Jahr.
Stimmt. Boah. Mhm.
Ja. Die nächste Overtime ist dann schon in 23.
Stimmt, das ist dann vermutlich 2. Januar oder sowas. Boah. Wie die Zeit, wir sind 2 Jahre jetzt schon, das ist Hammer. Das ist echt brutal. Und wir haben dieses Jahr aber keine Special-Folge gemacht, leider. Aber ich glaube, wir finden bestimmt im nächsten Jahr einen Anlass dazu, das mal nachzuholen. Irgendwie ein Quiz oder sowas. Aber es war bei uns auch zeitlich alles in allem sehr schwer. Und man hört es ja an den immer selben Personen im Podcast, dass das momentan auf nur gewissen Schultern ausgetragen wird, weil es einfach, ja, zeitlich etwas komplizierter ist bei allen. Aber es macht Spaß, oder?
Ja, du, definitiv. Und ich sag, für alle die Leute, die sich an unsere After-Christmas-Folge noch erinnern, ich will hier jetzt nicht Werbung machen, aber wenn ihr Jules und mich nochmal hören wollt dieses Jahr, bei der Formula Bro gibt's eine After-Christmas-Folge, die kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr so ein bisschen Formel 1 begeistert seid oder werden möchtet. Ja, und soweit von Seiten Who Dat Germany Talk, wir haben uns ja schon bedankt zu Weihnachten rum. Es ist, ohne euch wäre es nicht möglich und ihr versüßt uns das hier ganz gewaltig. Ihr seid eine geile Community und wir sind froh, dass wir da ein Teil sein dürfen und euch ein bisschen unterhalten dürfen. Wir wünschen euch, glaube ich, viel, glaube ich, sprechen Namen nicht nur von uns beiden, sondern eben vom ganzen Who Dat Germany Talk. Ja, eine schöne Brückenwoche noch zwischen den Jahren. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir wünschen uns alle, dass wir sehr, sehr gut reinstarten am 1.1. bezogen aufs Eagle-Spiel. Und wir hören uns dann in alter Frische im nächsten Jahr wieder.
Absolut. Ich meine, wir hören uns dann bestimmt auch den ganzen Januar hindurch auf dem Weg zum Super Bowl. Und ich sehe für unsere Franchise da noch Großartiges kommen. Nein, aber Spaß beiseite, ich stimme dir vollkommen zu. Und ich glaube, wir bleiben euch treu, ihr bleibt uns treu. Und dann wird das ganz cool, auch in Zukunft.
Dann rocken wir die Geschichte in 23. Dann beende ich die Folge standesgemäß mit A, einem Dankeschön an dich, Phil, für die letzten 78 Minuten.
War mir eine Freude. Schön.
Ist ja nicht selbstverständlich, dass man am ersten Weihnachtsfeiertag da Zeit hat. Und ja, wie immer dann, die Schlussworte. Wie sind denn die Schlussworte?
Who dat?